Magister Georg Heinrichsberger ist Clubdirektor im Freiheitlichen Landtagsclub in Wien, Clubobmann und Bezirksparteiobmann der Hietzinger Freiheitlichen. Als gelernter Jurist und Mediator bringt er ausgezeichnete Voraussetzungen für die Politik mit und sein SPÖ-Kollege im Hietzinger Bezirksrat, Marcel Höckner, konstatiert ihm Handschlagqualität. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast, der erstmals im Freien aufgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, lieber Herr Magister Heinrichsberger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Sie sind ja ein Mann, der viele Funktionen ausübt und auch sehr hohe Funktionen. Sie sind als Clubdirektor der Freiheitlichen im Landtagsclub Wien tätig. Wie hat denn Ihre Karriere in der Partei begonnen?
Ja, es war eigentlich überraschend. Ich bin natürlich sozialisiert worden von Jörg Haider. Er war damals sozusagen wie Kreisky eine außergewöhnliche Persönlichkeit, egal wie man persönlich zu ihm stehen mag. Und ich war halt gerade so ein junger Wilder mit 18, 19, 20 Jahren. Und so bin ich überhaupt in das Interesse der Politik hineingeglitten. Dann hat man natürlich in dem Umfeld auch Leute, Gesinnungsfreunde kennengelernt. Aber meine eigentliche Tätigkeit als Bezirkspolitiker und auch vielleicht dann auch als Clubdirektor ist erst dann passiert durch das Schicksal, dass ich nach meinem Jusstudium Richter werden wollte, das aber nicht aufgrund der Planposten nicht mehr möglich gewesen ist. Und so bin ich dann in die Politik gegangen und habe meine ersten Schritte in Otterkring gemacht und bin froh, dass ich heute in Hietzing meine Arbeit machen kann.
Diese Planposten für die Richter, nach welchen Kriterien werden die eigentlich vergeben? Ist das eine parteipolitische Besetzung oder ist das ganz unabhängig? Oder
wie
ist
das glaube ich nicht. Aha. Also die Politik hat vorgegeben, im öffentlichen Bereich einzusparen. Man kennt das ja schon, glaube ich, seit zwei, drei Jahrzehnten. Man versucht immer dort einzusparen, leider auch bei den Funktionen und bei den Menschen. Es war halt gerade unglücklich. Ich bin 97 fertig geworden. 98 war dann die Situation, wo ich in diese Richtung gehen wollte. Und da waren auf 500 Absolventen pro Jahr vom Juridikum, waren 5 Planposten offen. Und das geht vielleicht jetzt nicht parteipolitisch, aber natürlich mit mir hat der Sohn von Professor Fuchs genauso studiert wie andere große Söhne und Töchter. Und ich habe mir da keine Chance mehr ausgerechnet und bin dann einen anderen Weg gegangen und der hat mich dann letztlich in die Politik verschlagen.
Sie sind aber eigentlich trotzdem perfekt ausgebildet für die Politik, weil juristische Ausbildung kann in der Politik auf keinen Fall schaden. Und dann sind Sie auch, was ja vielleicht noch sinnvoller ist in dieser Branche, ein eingetragener Mediator,
nicht? Ja, jetzt bin ich nicht mehr eingetragen, aber ich war 15, 20 Jahre eingetragener Mediator auf der Liste des Justizministeriums, das ist richtig.
Ja. Das heißt, Sie können Menschen beschwichtigen, zusammenbringen und so, und das ist ja sehr wichtig in der
Politik. Das ist ganz wichtig, ja, und ich glaube, es gelingt mir. Ich habe zwar einen eigenen Stil, also ich bin ein konsensualer Mensch. Ich war jetzt nicht ein Einserschüler, das kann ich auch sagen. Und ich war auch leider krank und das hat natürlich auch meine Studienzeit etwas hinausverzögert. Aber ich durfte Verwaltung und Verfassung fast ein Jahr lang lernen und da ist sehr viel hängen geblieben. Bis heute weiß ich, was mittelbare Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Verwaltung im eigenen Wirkungsbereich ist und das hilft mir sehr.
Ja. Und ich kann dazu sagen, ich war ja 40 Jahre lang Lehrer, dass die Einserschüler nicht immer die besten Karrieren machen.
Ja. Das man ist leidgeprüft.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so.
Dass man lernt das Kämpfen.
Ja, man lernt Kämpfen, also wie es ist. Und das ist mir schon oft aufgefallen, dass es da ganz verblüffende Karrieren gegeben hat bei Schülern, wo man es eben gar nicht gedacht hätte und umgekehrt aber auch, dass da nicht viel rausgekommen ist, obwohl man gedacht hat, das wird.
Also
das
ist die Schule. Das ist immer eine Prüfung.
Das ist eine ganze Prüfung, das stimmt. Was auch auffällt, dass Ihre Kollegen im Bezirk, also auch der Herr Höckner von der SPÖ zum Beispiel, wo man sagt, SPÖ und FPÖ ist ja nicht so, sind zwei Parteien, die sich so gut vertragen, den höchsten Tönen von den Sprechzeug, man kann sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten und das passt alles wunderbar. Das heißt, es dürfte im Bezirk dann doch etwas anders laufen als zum Beispiel in der Bundespolitik.
Ja. Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Experte der Bundespolitik, aber wenn ich mir die Nationalratssitzungen anschaue, natürlich gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das gleiche auch auf Landesebene, weil da ist natürlich auch was zu verteilen. Wir im Bezirk haben das gemeinsame Interesse, diesen Bezirk auf Vordermann zu bringen, jeder auf seine Art und Weise, also mit verschiedenen Schwerpunkten. Und ich schätze den Herrn Höckner genauso wie alle anderen Kollegen von den anderen Parteien menschlich sehr.
haben doch aber thematisch manchmal schon markante Unterschiede, die sie aber gut ausdiskutieren können. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Autofahrrad, wo Sie ja an und für sich bei der Mehrheit der Bevölkerung liegen, weil die Mehrheit der Bevölkerung ist ja immer noch dafür, dass der Autoverkehr bevorzugt wird und nicht der Fahrradverkehr. Aber es ist doch so, dass Sie das mit den Grünen und auch, glaube ich, manchmal mit der SPÖ nicht so leicht haben, aber das ist auch kein Problem in der Diskussion.
Ja, es ist kein Problem. Ich brauche ja auch irgendwas, wo ich mich reiben kann oder wo ich die Interessen auch der Autofahrer vertreten kann.
Ja.
Denn ich will gar nicht so sehr sagen, der Autofahrer soll bevorzugt werden, sondern er soll nicht benachteiligt werden. Viele Menschen sind auf ein Auto angewiesen, vor allem Familien. Ich habe selber 3 Kinder und wenn ich einen Wocheneinkauf machen muss, kann ich mit dem großen Sackerl nicht mit dem Lastenfahrrad fahren oder einem Backelträger. Und man muss auch diesen Menschen die Möglichkeit lassen, einen Parkplatz zu finden und vorwärts zu kommen.
Sie haben auch gemeinsame Gegner im Bezirk, nicht? Und das ist in dem Fall auf alle Fälle die Stadt Wien, die laufend das Budget kürzt oder nicht angemessen erhöht aufgrund der Inflation. Und das macht für Sie alle die Arbeit im Bezirk ja nicht einfacher.
Sie haben vollkommen recht. Es ist ja so, dass der Bezirk keine Rücklagen mehr hat. Er ist auch hoch verschuldet. Wir haben ungefähr, also der Voranschlag 2025 war mit 10 Millionen angegeben. Jetzt haben wir 2 Millionen, glaube ich, Schulden. Und jetzt kommt durch diese Nichtanpassung, durch die Nichtvalorisierung noch einmal eine halbe Million Schulden pro Jahr hinzu. Ein Bezirk kriegt ja das Geld von der Stadt Wien dezentral aus dem Zentralbudget, hat also keine eigenen Einnahmen und muss mit diesem Geld haushalten. Und jetzt ist aber das Problem, dass die Wiener Stadtverfassung, ich habe Ihnen das heute mitgebracht, da sind alle Rechtsgrundlagen drinnen, die Stadtverfassung gibt dem Bezirk vor, wo er das Geld einzusetzen hat. Da hat er nicht viel Spielraum.
Ja.
Und wenn er jetzt noch weniger Geld zur Verfügung hat, dann muss er Vorgriffe machen. Das heißt, er verwendet das Geld von den nächsten kommenden Jahren. Und die Situation wird nicht besser werden. Und das liegt die Problematik.
Und das heißt, der Bezirk wird langsam handlungsunfähig, was neue Projekte betrifft. Wenn man mal die Schulen, die Straßen und diese ganzen Sachen, die der Bezirk übernehmen muss, halt mal machen muss, nicht?
Richtig,
und dann bleibt keine Gestaltungsmöglichkeit
vollkommen
mehr für den
richtig.
Bezirk. Ja.
Sehe ich genauso.
Ja. Und das zweite Problem ist, dass Sie bei Großprojekten als Bezirk doch immer wieder übergangen werden und nicht einbezogen werden in die Planung und selbst von Dingen überrascht werden, die dann zentral festgelegt werden.
Vollkommen richtig. Also ein aktuelles Beispiel, der Umbau der Marxingstraße bzw. die Verlegung der Fernwärme. Da hat nicht einmal der Bezirk gewusst, zumindest habe ich mit den Bezirkvertretern geredet, mit der Bezirksvorsteherin und mit dem Vorsitzenden der Bezirksvertretung. Die haben auch nichts gewusst. Und wenn wir aber so ein Megaprojekt machten, dass man eine der Hauptdurchzugsstraßen durch den Bezirk plötzlich über ein Jahr sperrt, dann hätte man nicht nur die Anrainer, sondern auch den Bezirk einbinden müssen. Und das ist nicht passiert. Jetzt ist das nicht die Stadt Wien, sondern die Fernwärme Wien. Aber im Prinzip ist das im Eigentum der Stadt Wien und die Stadt Wien ist Eigentümervertreter. Also insofern ist es schon eine Angelegenheit der Stadt Wien.
Ein zweiter großer Punkt ist ja im Bezirk auch die Geschichte rund um die Verbindungsbahn, wo es auch ganz schöne Probleme gibt, Bürgerinitiativen gibt, die sich dagegen wenden, aber jetzt doch, so wie es ausschaut, erfolglos bleiben in der Sache.
Ja, das stimmt. Ja. Also man ist ja bis zum Verfassungsgerichtshof gegangen, also der Bundesverwaltungsgericht, das hat schon gegen die Bürgerinitiativen entschieden. Es hat Anpassungen gegeben, was die Ersatzpflanzungen für die Bäume betrifft und dergleichen. Aber letztlich ist es so gewesen und ich finde es auch unfair, wenn man in den Medien dann sagt, diese Anrainer sind schuld, weil sie haben das verzögert. Ich meine, es gibt einen Rechtsstaat, es gibt Rechtsmittel, es beliebt jeden, die Rechtsordnung zu nutzen für die eigenen Interessen. Das haben sie gemacht, sie haben leider verloren und jetzt müssen wir halt mit dem Projekt zurechtkommen und schauen, dass es bestmöglich umgesetzt wird.
Ein weiteres Problem, das es im Bezirk gibt, ist das Sterben von Geschäften, das sehr traurig ist, noch von Gastbewirtungen. Und da sind auch die Probleme teilweise ein bisschen hausgemacht. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist also sozusagen, da habe ich eine Monopolstellung im Bezirk, weil ich bin der Einzige, der sich gegen Parkplatzvernichtung ohne Ersatzparkplätze. Also man kann schon einen Parkplatz auch einmal auflösen, weil man einen Baum pflanzt, das ist in Ordnung. Aber man muss auch schauen bis zum gewissen Grad, dass man Ersatzparkplätze Sitzparkplätze braucht. Und wenn ich die nicht schaffe, wie es jetzt zum Beispiel in Althitzing der Fall ist, da hat man zuerst die Altgasse zur Fußgängerzone gemacht, zur Begegnungszone, hat dort 70 Parkplätze vernichtet. Jetzt kommt der nächste Schritt vor der Kirche in Hitzing, Althitzing, wo wiederum Parkplätze vernichtet werden. Und so geht das schrittweise voran. Dazu kommt die Aufstraße, die jetzt eine Fahrradstraße geworden ist. Also alles im Umkreis der U4-Station von Schönbrunn, also wo eh schon hoher Parkplatzdruck ist. Und wenn jetzt die Autos, Leute mit dem Auto nicht mehr hinkommen können, weil sie keinen Parkplatz mehr finden, dann kaufen sie auch nicht mehr ein. Mhm. Und das befördert natürlich das Geschäftesterben.
Genau, das ist ein Riesenproblem. Und dann sind auch die Energie- und die Mietkosten gestiegen. Gut, da auch, kann, ja. wer weiß, was, man kann nicht genau sagen, wer jetzt da alle was dafür kann. Ja, ja. Also außer Trump oder so, oder ja. Keine Ahnung, wo das herkommt, nicht? Aber jedenfalls macht das nicht die Situation auch schwieriger. Ja. Und das alles, dieses Gesamtpaket führt dazu, dass immer mehr Leute aufgeben. Und das ist natürlich auch schade, weil die Möglichkeiten im Bezirk dadurch geringer werden und das ja auch eigentlich eine Aufgabe wäre für Sie, wo Sie praktisch wie Don Quixote sozusagen gegen die Windmühlen hier kämpfen müssen. Nicht?
Ja. Also ein konkretes Beispiel ist das Gasthaus Warmbacher, das wir über alles geliebt haben. Allein das Salettl daneben, wo wir Veranstaltungen abhalten konnten und das ausgezeichnete Essen, dass der dann eingegangen ist. Wir wissen die genauen Gründe nicht, aber zuerst ist die Betriebsgesellschaft eingegangen, dann das Wirtshaus selber und es ist einfach, schaut, das ist ein Juwel im Bezirk und so viel haben wir ja nicht so viel Auswahl. Und das hat auch gezeigt, dass das, also das in Hitzing das Geschäft oder das Gastronomensterben leider Gottes weitergeht.
Bei dem hat man auch das Gefühl gehabt, dass der eigentlich dauernd voll ist. Nicht?
Richtig.
Das ist wirklich komisch, wenn man sagt. Also,
aber Sie haben es eh gesagt, das sind die Kosten, die laufenden Kosten, die Kosten der Bürokratie, vieles, Strom, Energie und alles.
Was sind so die Dinge, die Ihnen noch unter den Fingernägeln brennen, wo Sie sagen, da würden Sie gerne ansetzen und noch was verändern im Bezirk?
Ja, mir ist ein großes Anliegen der Punkt der Flächenwidmung, ja, weil Sie haben vorher gesagt, die Stadt Wien fährt über uns drüber. Das haben wir jetzt in kurzer Zeit mehrfach erlebt, weil nicht einmal die Stellungnahmen, die zum Teil einvernehmlich im Bauausschuss gefasst worden sind, in der Bezirksvertretung, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Und jetzt ist ein konkreter Flächenwidmungsplan mit den Plandokumenten Nummer 8381 im Gründruck erschienen. Das ist die Flächenwidmung entlang der Verbindungsbahn. Und die zieht sich von Unter-St. Veit bis Speising bis zur Stranzenbergbrücke. Und da habe ich bereits in der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung davor gewarnt, dass das ein Einfallstor werden könnte für eine stärkere Verbauung und Versiegelung des Bezirkes. Und das ist mir ein großes Anliegen, das zu verhindern. Wir brauchen kein Stadtentwicklungsgebiet und keine Korridorerweiterung eines Stadterweiterungsgebietes nach Westen.
Das wird auch wieder schwierig werden, sich da gegen die Zentrale durchzusetzen.
Leider ja, weil natürlich hier Großinteressen sind im Hintergrund.
Wie ist Ihre Arbeitsweise jetzt? Wie versuchen Sie jetzt, Probleme zu lösen?
Naja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich die Arbeit als Bezirksrat oder als Clubobmann darf ich ja sehr viel gestalten, als freiheitlicher Clubobmann. Ich bringe die Themen in die Bezirksvertretung, meine Leute, meine Bezirksräte unter Anführungszeichen bringen sie in die zuständigen Ausschüsse und dort versuchen wir halt auch zu mahnen oder die anderen ins Boot zu holen. Das ist mir auch gelungen mit einer Stellungnahme des Bezirkes, wo ich auch dem Herrn Diplomingenieur Gerstbach sehr danke, weil er das dann übernommen hat. Mhm. Und wir haben in der Stellungnahme, ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht gelesen haben, auch diese Passage drinnen, dass wir kein Stadterweiterungsgebiet sein wollen und dass es auch keine übermäßige ortsunübliche Versiegelung geben darf.
Da sind Sie sich also offensichtlich alle einig und können hier gemeinsam darum kämpfen.
Genau, ja. Und verbreiten tun wir es dann über die sozialen Netzwerke, die Möglichkeiten, die wir haben und versuchen halt die Menschen zu überzeugen und vor Ort zu sein. Es wird jetzt auch in Zukunft schon in Planung so eine Art Engel geben, der von einem Grätzl in das andere zieht, wo es Probleme gibt, wo die Menschen zu dem kommen können und dort beraten werden oder ihre Anliegen geben können. Wir wollen wieder den Zug zum Menschen haben und nicht nur über die Medien und über das soziale Netzwerk.
Der persönliche Kontakt ist eigentlich der wichtigste, muss man sagen, gell?
Das ganz ist, wichtig, ja.
Ist aber halt sehr mühsam, nicht?
Es ist mühsam, aber der Mensch muss ja wissen, mit wem er es zu tun hat.
Nützt Ihnen eigentlich der Rückenwind, den momentan die FPÖ bundesweit hat, auch im Bezirk?
Naja, wir machen selbst keine Umfragen und das sind auch nur Momentaufnahmen. Mhm. Insofern kann ich das nicht bestätigen oder auch verneinen. Aber natürlich ist es so, aus der Erfahrung haben wir immer gewusst, auch in den guten Zeiten unter Jörg Haider und Heinz-Christian Strache, dass das natürlich auch positiv auswirkt, weil die Menschen einfach auch das Mitnehmen für ihr eigenes Lebensumfeld. Und da belohnen sie dann auch den Bezirk. Es ist halt so, bei der Bezirkspolitik muss man als Bezirkspolitiker authentisch sein und glaubwürdig sein, weil hier gibt es Veränderungen, die passieren oder nicht passieren, unmittelbar vor der Haustür der Anrainer oder der Bewohner des Bezirkes. Und das ist ein bisschen anders, als wenn man sagt, ich will geschlossene Grenzen haben, jetzt will ich die FPÖ oder sowas. Das ist im Bezirk anders.
Um Sie noch besser kennenzulernen, zum Abschluss ein paar Fragen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ich liebe Klassik, ich bin Romantiker, also Brahms, Bruckner, alle die Wagner sind mir sehr ans Herz gewachsen.
Gibt es ein Filmgenre, das Sie bevorzugen oder Filme?
Ja, ich liebe alte österreichische Filme, vor allem Bergkristall hat es mir angetan oder auch Das ewige Lied.
Mhm. Eine bevorzugte Speise?
Sehr einfach, die Eierspeise in allen Kombinationen.
Ja, preisgünstig auch.
Ja, und vor allem gesund und man kann sie so vielfältig gestalten.
Genau, das stimmt.
In die Politik.
Ja. Dann eine Frage noch, die Farbe, die Lieblingsfarbe?
Ist blau.
Ist überraschenderweise
blau. Ja, aber das Licht hat jetzt gar nichts mit der Politik zu tun.
Mit dem Himmel.
Himmel, das Meer, alles, was ich liebe,
genau.
ist blau. Hochgebirg sehen, genauso.
Ja. Ein Lokal, das Sie bevorzugen oder Lokale?
Ja, vor kurzem haben wir einen Wandertag in der Gegend gemacht und waren beim Wiltschko und das kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, schön.
Heurig Restaurant Wiltschko.
Dein Urlaubsort, wo Sie gerne hin?
Ich liebe den Golf von Neapel, wo ich auch antizyklisch, also nicht im Sommer bin, aber im Herbst. Und das habe ich sehr lieb gewonnen, weil das ist so, man hat das Gefühl, man taucht in eine Atmosphäre, die tausende Jahre alt ist.
Genau, und im Herbst ist es auch nicht mehr so heiß, gell, weil
so
im Hochsommer
ist es nicht. Und die Touristen sind wieder zu Hause.
Ja, genau, das ist auch gut. Der Neapel ist ja wunderschön, der Golf von Neapel. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin authentisch.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Gehen wir mit der Zeit, bevor wir mit der Zeit gehen.
Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ich würde gerne mit Elon Musk einen Tag verbringen, weil mich dieser Mensch, egal wie man zu ihm steht, einfach, wie soll ich sagen, überrascht.
Sicherlich interessante Dinge zu sagen, nicht? Also einiges hat er ja erreicht.
Genau, und er muss auch große Einblicke haben.
Genau. Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen würden?
Ich würde gerne noch, bevor ich in Pension gehe, die Schlagzeile lesen, dass die FPÖ stärkste in Wien ist und vielleicht darf ich Bezirksvorsteher werden.
Wie sehen Sie sich in 10, 15 Jahren?
Ja, ich hoffe, gesund, zufrieden und mit meiner Familie zusammen.
Ich wünsche Ihnen das Allerbeste und vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Ich habe Ihnen zu danken und es war ein wunderbares Gespräch auch von meiner Seite.